Danke, Ivi, für die gute Einführung schon in das Thema, das uns heute beschäftigt. Einladend Glauben aus Überzeugung. Und du hast so eine schöne Satire, so eine Verse vorgelesen. Dazu fällt mir ein, wir neigen ja gerne dazu, immer in eine Richtung vom Pferd runter zu fallen. So der Hang entweder in, sagen wir mal, ins überzogene Christenleben oder ins so etwas minderwertig laues Christenleben. Ja? Aber das so lebendig Überzeugende, das ist oft nicht zu finden unter Christen. Bei uns ist natürlich alles anders, aber so möchte ich das mal sagen. Also es kommt nicht darauf an, dass wir super heilig sind, und dieses super heilig ist dann meistens selbst gemacht. Ja? Aber auch nicht, dass wir unser Licht in den Scheffel stellen sozusagen und so tun, wie wenn wir keine Christen wären. Ja? Auch das, die Neigung haben wir doch oft in dieser Weise. Die einen stellen sie unnatürlich geistlich dar, und die anderen, die verschweigen es, trauen sich es gar nicht zeigen und hoffen, na, das muss man halt durch mein Leben sehen. Aber sonst sagen traut man sich da nichts, weil ja, das vielleicht nicht passt. Ja, um diese Thematik soll es uns gehen. Heute und vielleicht auch noch andere Sonntage. Dieses einladend Glauben aus Überzeugung. Und nur das wird letztlich überzeugen. Ja? Und dabei sind wir am Herzschlag Gottes. Denn das Ganze ist keine Methode, die man lernen kann. Auf dem Seminar. Oder sich sonst wie durch Bücher aneignen kann. Sondern das Ganze ist ein Lebensstil, den es gilt, einfach zu leben. Und dann ist egal, wo ich bin immer der Gleiche. Ich muss mich nicht verstellen. Ja? Ich bin immer der Gleiche. Und ich bin echt. Und da kann man auch dran klopfen, da fällt der Putz nicht ab. Und dahinter kommt dann das raus, gell, was man so gern finden möchte. Nein, wir haben keinen Anstrich. Und kein Putz, den man abklopfen kann, sondern wir sind durch und durch echt. Nicht Furnierchristen, wie man so schön sagen kann. Nicht Furnier, sondern echt Holz. Ganz Holz Christen. So würde es ein Schreiner sagen. Ja. Es geht darum, dass wir am Herzen Gottes sind und nicht christliche oder fromme christliche Frömmigkeit ausleben und zeigen. Am Herzen Jesu leben. Ich weiß nicht, ob du das tust. Da müssen wir uns immer wieder selber hinterfragen und prüfen, bin ich am Herzen Jesu? Ja? Bin ich nur so ab und zu mal bei ihm, und in der Regel bin ich dann so mein eigener Herr und lebe mein Leben. Es geht letztlich darum, dass wir erkennen und verstehen, wo Gott wirkt und arbeitet. Und dass wir uns da anschließen. Also nicht, dass wir Gott sagen, was wir machen wollen, und es bitte segne das, sondern dass wir schauen, wo arbeitet Gott, wo wirkt Gott, wo handelt er. Wir sehen das aus der Bibel, wir sehen das vielleicht auch von anderen Menschen, und wir kriegen vielleicht selber irgendwelche Eingebungen oder erkennen das, wo Gott arbeitet, und da möchte ich dabei sein. Weil Gott das Maß der Dinge ist, nicht ich. Gott muss sich nicht nach meinen Vorstellungen richten, die ich habe, und nach meinen Aktionen, sondern ich möchte da wirken, wo Gott am Werk ist. Und das hat dann natürlich Auswirkungen auf unser Leben, auf unser Gebet, auf unser Bibellesen, auf unsere Zeitplanung, auf unsere Anbetung, auf unseren Lobpreis. Der wird dementsprechend frischer sein und lebendiger sein, und auch unsere Gebete werden lebendiger werden. Und alles wird so ein bisschen farbenfroher werden. Ja, also einladen Glauben aus Überzeugung. Ich lese uns jetzt mal einen Text vor aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2. In dieser Übersetzung, Schlachterversion, die neue, die 2000er Schlachterversion. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so dass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort, also Jesus. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab auf den Gelähmten. Ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, so dass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen: So etwas haben wir noch nie gesehen. Ja, diese schöne Geschichte von dem Gelähmten, den seine vier Freunde zu Jesus brachten, über alle Hindernisse hinweg. Wir kommen da gleich noch drauf. Vorweg noch einleitend ein paar Gedanken. Also wir sollen am Herzen Gottes sein, habe ich gerade formuliert. Aber was ist das Herz Gottes? Das muss ich natürlich schon wissen, wenn ich am Herzen Gottes sein will. So, da lesen wir in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Der Menschensohn, also Jesus, ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Lukas 19, Vers 10. Es geht also bei Jesus um Suchen und Retten. Das ist seine Mission. Deswegen ist er gekommen. Das ist das Herzensanliegen Gottes. Deswegen hat Gott Jesus geschickt an Weihnachten. Um Verlorene zu suchen und zu retten. Jetzt stellt sich aber die Frage, was ist damit gemeint? Verlorene, wer ist das? Oder was haben wir darunter zu verstehen? Geh du mal zu einem Menschen und sag: du bist verloren. Deswegen brauchst du Jesus. Das kannst du so eigentlich nicht sagen. Heute zumindest nicht. Da wird er sagen: Moment mal, vielleicht bist du verloren in deiner Gedankenwelt, in der du dich bewegst, ja? Was? Verloren? Ich stehe mit beiden Beinen auf den Beinen. Ich habe einen guten Beruf. Ich habe Familie. Ich habe Kinder. Ich führe ein Geschäft. Verloren? Also der Mensch heute hat keine Vorstellung, was das heißt. Wir, die wir schon lange mit Jesus gehen, wir wissen ja nicht, was das bedeutet. Verloren sein. Aber deswegen müssen wir den Menschen eben das so rüberbringen und in die Sprache kleiden, die er dann natürlich auch versteht. Verloren heißt also nicht, ich bin gescheitert oder ich komme mit meinem Leben nicht klar und ich will deswegen, irgendwie brauche ich einen, der mir hilft. Das ist damit nicht gemeint. Manche haben ja diese Vorstellung, sagen wir mal, Christen, das sind halt im Wesentlichen die, die im Leben gescheitert sind und dann einen Halt suchen bei Jesus, bei ihrem Jesus. Das sind Fata Morgana, Psychologie. Oder Christen, das sind die, die im Leben sonst nicht so klarkommen. Die können sich in Gesellschaft nicht bewegen, also verschließen sie sich in eine Gemeinde, in einer christlichen Versammlung. Da finden sie sich dann wohl, da sind sie dann was, aber in der Welt kommen sie nicht klar. Also so denken ja die Menschen heute. Und das müssen wir wissen, wenn wir mit ihnen reden. Deswegen haben wir vielleicht auch mal ein bisschen Angst vor den Menschen, dass solche Fragen kommen könnten, wenn wir reden und dann kommen wir ins Stocken und dann können nichts mehr sagen. Ja, weil wir nicht darauf vorbereitet sind. Oder vielleicht auch, weil der Heilige Geist uns nicht die rechten Worte gibt. Weil wir so vielleicht in eigener Weise verschroben machen. Und da stellt sich der Heilige Geist dann ja auch nicht dazu. Also es geht nicht darum, dass ich in einer Gruppe in bin oder in der anderen Gruppe out bin. Ja, Welt out und Kirche in. Ja, um das geht's nicht. Also was meint Jesus mit Verlorenheit? Nun, das drückt er zum Beispiel in Lukas 15 ganz deutlich aus. Weiß jemand, was in Lukas 15 steht? Müsst ihr euch merken. Also da steht, das ist das Kapitel der Verlorenheit. Da sehen wir drei verlorene Beispiele. Das größte in Lukas 15 ist der verlorene Sohn. Diese große Geschichte, eine der schönsten Geschichten in der Bibel. Dieser verlorene Sohn, und nachher stellen wir fest, der eigentliche Verlorene ist er dann der, der eigentlich daheim geblieben ist. Und der in die Welt hinausgezogen ist und sich in der Welt verloren hat und sein Hab und Gut, also sein Erbe verprasst hat, der kam heim. Er hat zurückgefunden und der andere ist verloren gewesen. Ja, das sind aber noch zwei andere Geschichten über Verlorenes. Da ist zum Beispiel der Schafbesitzer, der sein Tier verloren hat und hingeht, seine 99 lässt und das eine Schaf sucht und findet. Und dann ist die nächste Geschichte noch drin, das ist diese Frau mit der kostbaren Münze, oder den Groschen, wie es im Lutherdeutsch steht, ihren Groschen sucht, den sie verloren hat. Eine arme Frau. Ja, und stellt die ganze Wohnung auf den Kopf, bis sie diesen Groschen, also diese Münze gefunden hat. Und dann freut sie sich über alles. Drei Geschichten, die ausdrücken, was verloren ist. Nämlich, diese drei Geschichten stellen Gott dar, wie er das Verlorene sucht. So wie der verlorene Sohn gesucht wird von dem Vater, so wie die Frau die Münze sucht und so wie der Schafbesitzer sein Schaf sucht. So sucht Gott das Verlorene. Ja, Verlorene, das sind Menschen, die auf Abwegen sind in Gottes Augen. Nicht wir legen fest, was verloren ist, sondern Gott legt das fest. Das ist eigentlich entscheidend. Und eigentlich müssen wir ja sagen auch, du, ich war auch verloren und ich bin gefunden worden sozusagen. Ich war auch unterwegs in einem von Gott her gesehen verlorenen Welt und ich gehörte zu dieser verlorenen Welt und ich bin verloren gewesen, aber ich habe Gott gefunden. Ich bin heimgekommen, nicht mehr in der Irre der Fremde verloren und nicht mehr irgendwo in eine Ecke dieser Welt versteckt, sondern Gott hat mich gefunden und hat mich herausgeholt und ich darf jetzt zu ihm gehören. Das ist dann schon die Rettung. Ja? Aber ich war eben auch verloren. Verloren sein heißt, ich bin von Gott distanziert. Ich kenne Gott nicht. Das ist ja nicht logisch. Wenn Gott das Leben ist und Gott alles geschaffen hat und Gott führt und leitet in die Ewigkeit und ich diesen Gott nicht kenne und mit ihm keine Verbindung habe, distanziert lebe, getrennt von ihm, dann bin ich verloren. Denn er ist das Leben. Und ich bin sozusagen dem Tod ausgeliefert. Das griechische Wort heißt ja auch so viel hier, wie ich bin zugrunde gerichtet. Also ich gehe zugrunde, dieses Verlorensein. Ich gehe vor die Hunde sozusagen. Oder auch Sterben kann man da auch anwenden. Also das Verlorensein, dieses Wort haben nicht wir geprägt, sondern Gott hat das in seinem Wort geprägt. Das ist ein Statement Gottes. Und als solches wollen wir es auch bezeichnen. Und dann können wir den Menschen ja auch das durchaus noch anders formulieren, dass er es vielleicht noch ein bisschen besser auch versteht. Und dann kann ich natürlich auch sagen, okay, wer ist verloren jetzt? Wer ist verloren? Okay, wer Gott nicht kennt, ja. Aber wenn jemand fragt, bin ich jetzt verloren oder bin ich gerettet? Ich weiß nicht, wie du die Frage beantwortest. Bist du verloren oder bist du gerettet? Dann kann man schon so ein bisschen sich den Puls fühlen und schon fragen, ja, habe ich einen Umgang mit Gott? Lebe ich mit ihm? Bete ich? Lese ich sein Wort? Verstehe ich auch sein Wort? Habe ich einen inneren Frieden? Fühle ich mich bei Jesus zu Hause, bei Gott zu Hause? Glaube ich wirklich, dass Jesus sein Blut für mich vergossen hat? Wenn ich das so persönlich alles so nachvollziehen kann und glauben kann, dann bin ich gerettet. Dann bin ich nicht mehr verloren. Wer aber ja, sagen wir mal, davon nichts versteht und nichts erkennt und sagt, naja, gut, an Gott glaube ich schon, aber mit Jesus nicht und so eine Gemeinde, das ja, sind alles Heuchler und so weiter. Wenn ich so diesen Lebensstil habe, dann bin ich nicht gerettet. Dann gehöre ich zur Welt, zur anderen Seite, die verloren ist. Das nur mal so für uns. Und das kann ich vielleicht auch mit guten Worten auch einem anderen klar machen, wenn er denn danach fragt oder das wissen sollte. Also wichtig ist jetzt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist und um das zu retten. Das ist die Mission Gottes und das müssen wir als Christen begreifen. Denn auch wir haben mit Lauheit und Laschheit zu tun. Vielleicht manchmal ein bisschen mit Heuchelei. Ja, wenn das erste Mal so eine Orange esse oder eine Banane esse, zum allerersten Mal, dann weiß ich, boah, eine Geschmacksexplosion, oder? Wenn es so gut ist. Eine Geschmacksexplosion. Und ich werde jedem sagen, du musst auch so eine Orange mal probieren. Ja? Weil ich bin der Erste, der die hier überhaupt gegessen hat. Und du wirst sagen, du, ihr müsst alle Orangen essen, das ist sowas Tolles. Aber schau, wenn du die Tausendste gegessen hast, über Jahre hinweg, dann wirst du es nicht mehr so sagen. Dann hast du dich daran gewöhnt, Orangen sind gut, ich esse sie gerne, aber ich sage keinem Menschen, du musst eine Orange essen. Zumindest, der hat sie bestimmt auch schon gegessen, weiß es. Ja? Und ja, ich würde es vielleicht nicht einmal im Eskimo sagen, ja? Weil ich habe mich daran gewöhnt. Und schau, so ist es auch mit dem Glauben. Ja? Man kann sich, also am Anfang ist das toll, wenn man Jesus gefunden hat. Eine Befreiung, es zieht Frieden ein, die Sünden sind vergeben, ich darf merken, ja, jetzt gehöre ich auch zu Jesus und dieses Suchen und dieses schlechte Gewissen und all das hat jetzt ein Ende, jetzt darf ich froh sein und frei sein, frei mit Jesus. Und da ist natürlich der Trieb stark, das auch anderen mitzuteilen. Aber wenn ich das mal 10 Jahre bin oder 20 oder wie ich 50 Jahre schon gläubig, ja, dann schleicht sich das schon ein, dass man sich so sehr dran gewöhnt, dass man das gar nicht mehr so vielleicht weiter sagt. Zumindest nicht mehr so begeisternd. Dann tut man es vielleicht nur noch, ja, weil es vielleicht Befehl, Missionsbefehl, ja, gibt. Deshalb, schau, ist es wichtig, dass wir wieder neu entfacht werden, dass wir wieder neu auf den Geschmack kommen, wieder neu erkennen, was Jesus für uns getan hat. Denn das ganze Ding hängt an Jesus. Also Gott, da kannst du ja auch Allah dafür einsetzen, alles mögliche. Es gibt so viele verschiedene Gottesnamen und Götter in dieser Welt. Und jeder hat seinen Gott und die Christen haben halt ihren Gott. Ja? Gott macht's nicht. Gott begeistert mich auch nicht. Er ist viel zu weit weg von mir. Ja? Begeistern ist Jesus, der uns Gott verfügbar macht. Jesus ist ja die ausgestreckte Hand Gottes. Wir sehen Gott nicht, aber wir haben die Hand Gottes in dieser Welt drin. Das ist Jesus und sein Geist. Ja? Und diese Hand kann ich fassen. Gott ist zu weit weg. Und deswegen lasst uns nicht von Gott reden. Vielleicht im ersten Moment kann man schon mal drüber reden, aber dann lasst uns zu Jesus kommen. Denn da springt der Funke über und da kommt die Begeisterung bei Jesus. Und eigentlich muss jeder sagen, na, Jesus war schon ein Duftetyp, gell? Der war schon toll. Also was der gemacht hat, wie der gelebt hat, alle Achtung. Ja? Und dann kann ich was sagen, ja, der war nicht nur ein tufter Typ, sondern der war eben auch Gottes Sohn. Und dann scheiden sich natürlich Geister. Aber dann kann ich vielleicht erklären, warum er Gottes Sohn war und warum er das tun konnte und wie das war mit Weihnachten und mit Ostern und diese Dinge, kann ich ihm dann vielleicht auch mitteilen. Ja, des Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und das sehen wir jetzt auch in dieser Geschichte, in dieser tollen Geschichte von Markus 2 mit den 4 Freunden. Diese 4 Freunde, das waren sozusagen Hoffnungsträger. Die hatten eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Sonst hätten die das nicht auf sich genommen. Die hätten meines Erachtens, also dieses Risiko nicht eingegangen, ein ganzes Dach zu zerstören, um diesen, ihren Freund vor die Füße Jesu zu legen. Ich glaube, wir hätten es nicht gemacht. Es sei denn, wir wären so heiß gewesen und so begeistert gewesen von Jesus, dass man gesagt hat, das nehmen wir in Kauf. Aber so ist es eben mit dem Unterwegssein mit Jesus oder mit dem Glauben, mit dem Zeugnisgeben, mit Evangelisation, oder wie wir es auch nennen wollen, da gibt es natürlich kräftige Hindernisse. Große Hindernisse. Wenn wir uns anschicken, von Jesus was weiterzugeben oder Menschen Jesus zu bringen, Menschen ja, das ewige Leben nahe zu bringen, ja, das, was ich glaube, ihnen mitzuteilen, dann gibt es so viele Hindernisse. Hier in der Geschichte haben wir, es waren viel zu viele Menschen da. Okay? Die waren, innen war alles voll und außen war auch noch alles voll. Die kamen hinten an die Tür ran. Ja? Und dann haben die sich überlegt, ja Mensch, wie kommen wir an Jesus ran? Aber schaut, ist es nicht ähnlich? So viele Christen, viele Menschen verstellen Jesus. Wenn du heute über den Glauben sprichst mit Menschen, dann sagen sie ja Jesus, na gut, okay, ja, aber die Kirche. Oder aber das Fußvolk. Ich meine, der im Himmel, das mag schon recht sein, aber sein Fußvolk sind schlechte Repräsentanten. Die verstellen den Menschen den Weg. Die können Jesus nicht sehen. Weil Menschen und weil Christen oft so ja, unansehnlich sind, so heuchlerisch, so halbherzig, so langweilig, so will ich nicht werden. Also so ging es mir auch mal, und das ist 50 Jahre her. Ich hatte auch so ein Bild, Christen damals war das so, gut, das waren auch meistens so wegen ältere Leute, die so in Kirch gingen und die hatten so eine gewisse Kleidung an und so gewisse Haarfrisuren und solche Dinge. Auf dem Land draußen war das. Also so wollte ich natürlich nicht sein. Bei denen fühle ich mich nicht wohl. Da gehöre ich nicht hin. Und sie waren fromme Leute, aber sie waren für mich völlig unattraktiv. Nicht im Leben hätte ich das auch haben wollen, was die haben. Aber als ich dann jemand begegnet bin, der ja, war ein Bergsteiger, der hat was gemacht und der hat uns auch mitgenommen. Als Junge, wir waren damals 14, 15. Und dann Freizeit mitgenommen und Fahrt gegangen und zeltet und übernachtet und all diese Dinge, was man als 14, 15-Jähriger liebt. Ja, das hat mich angesprochen. Und der war ein lebendiger Christ. Und der hat Berge beklommen. Und der hat mich mit seinem VW-Bus fahren lassen mit 14 Jahren schon. Ja, und das hat mich angesprochen. Ja. Ich habe keinen Unfall gebaut, ich bin sogar 50 Kilometer Bundesstraße gefahren damals. Aber das war in der Früh und da war ganz wenig Verkehr, damals vor 50 Jahren. Das hat mich dermaßen angesprochen, gesagt, sag mal, der hat Vertrauen in mich, der lässt mich seinen VW-Bus fahren, der sitzt nebendran und lässt mich fahren. Sowas spricht an. Gut, das muss man jetzt nicht gleich so machen, aber der hat es halt so, der hat's so gemacht, ja. Aber nur als Beispiel, wenn ein anderer uns was zutraut, ja, dann hilft das sehr. Ja, wenn ein anderer uns aufwertet und uns ja, was ermöglicht, das baut Brücken, das schenkt einfach dann auch Vertrauen. Ne? Und das brauchen wir bei unserem Leben, dass wir den Menschen auch Vertrauen legen und dass Menschen uns vertrauen. Und wenn wir ernst genommen werden und echt eben sind, und nicht so frömmlerisch sind und man das schon am Aussehen sieht, wie fromm man ist und so. Wenn das echt ist und durchgängig, also nicht von ihr Christen, ja, ich denke, dann haben wir auch eher Chance, dass Menschen aufmerksam werden und sie vielleicht auch mal einladen lassen und mal überlegen, Mensch, nicht schlecht. Ja. Das heißt noch nicht, dass sie zum Glauben kommen, aber unser Gebet ist es dann. Und das ist der Punkt, der uns jetzt auch wichtig ist bei diesen 42 Tagen, Leben für meine Freunde, sprich Bekannte, die um uns rum sind, Nachbarn auch oder Menschen, die wir einfach schätzen, lieben, mögen, dass wir jetzt uns das von Gott zeigen lassen. Herr, ja, für wen soll ich beten? Wen habe ich auf dem Herzen? Wen legt mir Gott aufs Herz? Vielleicht hast du so jemand. 1, 2, 3. Und sagen wir, ja, die liegen mir eigentlich auf dem Herzen. Und für die habe ich schon immer wieder mal gebetet, aber habe auch wieder aufgehört und wieder vergessen und so weiter. Gell? Dann kommt man wieder weg davon. Aber das ist bei diesen 42 Tagen jetzt auch so wichtig, dass wir sagen, wir wollen 42 Tage für Menschen beten. Und zwar für ganz konkrete Menschen, nicht nur für alle Menschen. Und nicht heute für morgen, morgen für den und übermorgen für den, sondern mal wirklich jeden Tag für einen, für zwei oder für drei. Vorgeschlagen sind drei, dass du dir von Gott zeigen lässt, Herr, für wen soll ich beten? Wer ist mein Nächster sozusagen? Wer ist mein Freund? Wer ist mein Nachbar, der Jesus braucht? Das sollten drei sein, die Jesus noch nicht angenommen haben, die noch nicht Gemeinde integriert sind und Jesus kennen, sondern die noch vielleicht einfach verloren sind, in der Welt unterwegs sind. Und dann fang an, für diese drei Freunde jetzt jeden Tag eine Minute vielleicht. Ja, eine Minute schon. Aber es ist besser, wie zu sagen, Herr Jesus, kümmere dich um den, sondern man kann vielleicht noch ein paar Sätze dran sagen. Und dann beschäftigt man sich auch damit, wenn man da ein bisschen mehr spricht drüber. Und wenn man das jeden Tag macht, dann, denke ich, wächst da was in uns und bewegt sich was. So sind wir Menschen angelegt. Wir brauchen die Wiederholung. Dranbleiben, nicht aufgeben, dranbleiben. Und dann hat Gott ja verheißen, also wenn ihr von ganzem Herzen bittet, will ich mich von euch finden lassen. Wenn ihr dranbleibt, wenn ihr es ernst meint, dann ein ernstliches Gebet bewegt viel, sagt die Bibel, bewegt viel. Das dürfen wir glauben. Das dürfen wir glauben. Also Gebet ist nicht versteckte Psychologie, sondern Gebet ist wirklich, dass ich Gott das sage und Gott sagt, ja, ich erhöre Gebet. Ich werde aufgrund deines Gebetes auch wirksam werden. Und so wirksam, wie du es ohne dieses Gebet nicht wäre. Das dürfen wir einfach glauben. Und das probieren wir aus. Und ich hoffe, ihr auch. Ja? In Lensahn machen wir das und hier machen wir es jetzt nicht mit diesem Buch. Wir haben da so ein Buch noch in die Hauskreise. Wir machen es aber trotzdem auch thematisch, denke ich, beschäftigen uns damit. Und schaut, jetzt haben wir ja auch eine wunderbare Möglichkeit. Am Mittwoch haben wir den Film. Da haben wir eine offizielle Einladung dazu. Ja, eine ganz offizielle Einladung. Lasst uns mal jetzt ganz konkret auch beten, dass doch auch da der ein oder andere Mensch kommt aus Heiligenhafen und Umgebung und sich einladen lässt zu dem Film. Und der Film bringt so eine tolle Botschaft rüber. Das ist ein wunderbares Zeugnis für einen lebendigen Gott, den es gibt und an den wir glauben. Und vielleicht kann da auch mehr dann draus entstehen. Ja? Also lass dir von Gott zeigen, für wen du jetzt konkret beten sollst, für die nächsten 6 Wochen sind es eigentlich. Lass uns da mal dranbleiben, lass uns das ausprobieren. Und Jesus hat ja gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie der Vater Jesus gesandt hat, so sendet Jesus uns. Boah. Ist ja nur die Fortsetzung sozusagen. Ja? Und du bist einer, der gesandt ist, wie Jesus. Und jetzt kann man natürlich noch weiter drüber nachdenken, wie ist Jesus gesandt worden. Er ist in diese Welt, in den Dreck dieser Welt gesandt worden. Er hat sich nicht verschont und hat sein Leben gegeben. So sollen wir auch unser Leben für die Brüder geben, sagt die Bibel. Was das immer bedeutet, das entscheidet Gott, aber wir sollen die Bereitschaft haben, hier Schritte im Glauben zu tun. Amen. Amen. Dann möchte ich jetzt mit uns beten. Aber ich will auch freigeben, wenn jemand von euch gerne laut ein Gebet sprechen möchte, auch hinsichtlich des Mittwochs jetzt, die Einladung für Mittwoch oder das, was wir jetzt gehört haben, dann kannst du das auch gerne tun. Herr Jesus, ich danke dir. So wie diese 4 Freunde ja ihren Freund zu Jesus gebracht haben und alle Hindernisse überwunden haben. So hilf auch uns, dass wir nicht zurückschrecken vor Unwägbarkeiten und vor Hindernissen und dass wir nicht aus Angst den Mund halten und weil wir ja einfach gern ja nicht unser Gesicht verlieren wollen oder andere Menschen ja nicht abgelehnt werden wollen. Hilf uns, dass wir diese Hindernisse auch überwinden, dass wir mutig sind, dich zu bekennen. Und gib uns die gerechten Worte und Gedanken dazu, die nötig sind. Zeig uns jetzt auch, für wen wir beten sollen. Und ja, wer vielleicht unser Nächster da ist, für den wir eintreten sollen. Ja, danke, Herr, dass du uns liebst. Dass du uns wirklich liebst. egal wer wir sind und wie wir sind und was wir sind. Danke dafür. Und Herr, von dieser Liebe möchten wir auch mehr und mehr entzündet werden und mehr begeistert werden von dieser deiner Liebe. Dass unser Herz weich wird auch für andere Menschen, die uns vielleicht gar nicht so freundlich gesonnen sind. Gib uns Mut und Kraft, diese Liebe den Menschen nahezubringen.